Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Zwei große Worte kommen in diesem Satz vor. Gott und Liebe. Dass beides zusammengehört, wird uns heute Abend in Ohr und Herz hineingesungen. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. Im Satz aus dem ersten Johannesbrief gibt es aber noch ein paar andere Wörter und mindestens eines ist genauso wichtig wie Gott und Liebe. Bleiben. Dreimal geht es darum zu bleiben. Was das mit der Liebe und mit Gott zu tun hat, dazu drei Strophen Predigt. Die erste Strophe: in Gott bleiben. Weil wir dich lieben. Diesen Slogan der Berliner Verkehrsbetriebe, ich hoffe, Sie können ihn noch hören, kennen nicht nur Menschen, die in Berlin mit den Öffis fahren. Er ist durch eine humorvolle Social-Media-Kampagne schon lange überregional bekannt, symbolisiert mit dem gelben Herz. Zumindest mir war allerdings bis gestern bei meinen Recherchen noch nicht bekannt, dass die Berliner Verkehrsbetriebe vor 2 Jahren auch ein eigenes Musical passend dazu im Admiralspalast haben aufführen lassen. Es trägt den Titel Tarifzone Liebe, die Gefühle fahren Straßenbahn. Und es erzählt, ich habe es nur nachgelesen und mir nicht angehört, von einer Tram, die sich in einen menschlichen Fahrgast verliebt. Man könnte das albern finden. Man könnte auch ein bisschen strenger und theoretischer die Kommerzialisierung von Liebe beklagen oder ihre Banalisierung, wie diese sich auch in der Allgegenwart romantischer Liebe in der Mainstream-Kultur zeigt, von Film und Serie über Pop-Songs bis eben zur Werbung. Und erst recht könnte man fragen, ob die Erlebensrealität im Berliner Nahverkehr dem Liebesslogan nicht deutlich widerspricht. Man könnte die Allgegenwart der Liebe in der Gegenwartskultur bis hinein in die Musicals und die Werbung von Straßenverkehrsbetrieben, aber auch als Sehnsucht lesen, die von einer tiefen Weisheit geprägt ist. Auch und gerade weil die Realität oft so lieblos ist. Gerade weil wir es, wie Ingeborg Bachmann und Max Frisch, immer wieder nicht gut machen. Nach der Liebe zu suchen, ist nicht naiv. Es ist eine Trotzdem-Sehnsucht, die in den Gesängen erklingt, die wir heute hören und in den Worten der Bibel, in unseren Gebeten, auch und erst recht den Unausgesprochenen. Nach der Liebe zu suchen, sie zu besingen, sich in ihr Zauberzelt zu flüchten, ist nicht naiv. Beziehungsweise ist es auf beste Weise naiv, nämlich im Wortsinn von gebürtig, ursprünglich. Denn Liebe zu suchen verbindet uns mit dem, wo wir herkommen, mit unserem eigenen Ursprung. Das gilt gerade dann, wenn wir in unseren ersten Lebensjahren nicht die Liebe erfahren haben, die so wichtig ist fürs Heranwachsen. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe kennen diese Form der lebenswichtigen Anfangsliebe, wenn sie am 9. Mai diesen Jahres mit 3 gelben Herzen das Foto einer Sitzreihe im Bus posten mit den Worten »Heute ganz wichtig«, die Frau anrufen, die bei eurer ersten Busfahrt eure Hand gehalten hat. Wenn am Muttertag niemand ist, den ich anrufen könnte, keine elterliche Person, die mir beim Aufbrechen in die Welt die Hand gehalten hat, dann ist es umso wichtiger zu wissen, Gott hat uns zuerst geliebt. Wie es im 1. Johannesbrief ein paar Verse nach dem Predigtvers heißt. Gott hat uns zuerst geliebt. Das heißt nicht nur, dass Gottes Liebe zu uns das Erste ist und unsere Liebe zu Gott das Zweite. Das heißt vielmehr und vor allem, dass Gottes Liebe uns ins Leben ruft. Die Liebe, die Gott ist, ist schöpferische Liebe. Sie liebt uns und alles, was ist, ins Leben hinein. Und deshalb ist Liebe auch nicht irgendeine Bezeichnung für Gott, sondern die höchste, gleichbedeutend mit dem Wort Gott. Wer Gott sagt, wer Gott denkt und nicht Liebe meint, der meint nicht Gott als Grund allen Seins, als Schöpferin des Himmels und der Erde, Quelle des Lebens. Die Sehnsucht, das Suchen nach Liebe, sie verbindet uns mit diesem Grund des Seins, mit dem Grund unseres Seins. Und so wird das Suchen nach Liebe ein Bleiben in Gott, wird zum immer schon gefunden sein, zum Gefühl der Geborgenheit, wie im Klangraum eines Liebeslieds. Meine zweite Predigtstrophe handelt vom Bleiben in der Liebe. Das Wort Liebe beschreibt nicht nur ein Gefühl. Liebe ist vielmehr ein Tu-Wort. Denn in der Liebe bleiben, heißt im ersten Johannesbrief, Liebe tun. Deshalb ist Liebe zutiefst politisch. In der Bibel ist es, ähnlich wie in anderen Religionen, die Nächstenliebe, welche das Bleiben in der Liebe durch die Tat umsetzt und verwandt damit die Fremden- und die Feindesliebe. In jedem Falle die in Fürsorge tätig werdende Zuwendung zu anderen, ob ich für sie Sympathie empfinde oder nicht. Agape wird diese Form der Liebe im Griechischen genannt, Caritas im Lateinischen. Diese Agape Caritas wurde in der Geschichte des Christentums auf häufig sehr lieblose Weise von anderen Formen der Liebe abgegrenzt, vor allem vom Eros. Man wollte sicherstellen, dass mit dieser Liebe, von der wir in der Kirche sprechen, man wollte sicherstellen, dass dies eine selbstlose Liebe ist, die nichts für sich selbst erwartet, sondern alles für die anderen gibt. Die Liebe als Eros hingegen sucht auch sich selbst im anderen, einen Moment von Genuss und Erfüllung. Sie sehnt sich nach Nähe und Berührung. Alle, die bis heute die Eros-Liebe von der Agape-Caritas-Liebe abgrenzen, wollen damit vor allem die sexuelle Liebe aufs Eindeutigste von der Liebe abgrenzen, die Gott ist. Dabei ist Gott auch in dem, was wir im Deutschen bezeichnenderweise Liebesakt nennen. Sonst wäre ein Buch wie das Hohelied der Liebe, aus dem wir vorhin gehört haben, wohl kaum in den biblischen Kanon aufgenommen worden. In diesem Buch, einer Sammlung von Liebesgedichten, wird vom ersten Vers an geküsst. Und es geht dabei keinesfalls um die Ehe zwischen Mann und Frau. Vielmehr wurden diese Liebesgedichte durch die Jahrhunderte hinweg auf verschiedene Formen der erotischen Liebe zwischen Menschen gedeutet, wenn und in denen die Liebe Gottes sichtbar wurde. Dazu gehören nicht nur sexuelle Beziehungen, sondern auch Freundschaften, in denen sich Menschen aufgrund eines tiefen Wohlgefallens und aufgrund der Freude aneinander und miteinander verbinden. In den Gesängen heute Abend schwingt der Eros mit, in meiner Interpretation, die vielleicht falsch ist, aber ich trage sie mal vor. Und zwar vermutlich entgegen der Intention derer, die diesen Text, den wir heute ganz oft hören, im 8. Jahrhundert in die katholische Liturgie des Gründonnerstags aufgenommen haben. In diesen Gesängen wird während der Abendmahlsfeier ja nicht nur die Caritas besungen, sondern auch der Amor. Und Amor ist das lateinische Wort für Eros. So ist ein bisschen etwas von der leidenschaftlichen und von der freundschaftlichen Liebe in diesen Gesängen versteckt. Und ich finde, das ist sehr gut so. Denn selbst der nüchterne Vernunfttheoretiker Immanuel Kant bezeichnet die Liebe als, Zitat, das edelste Bedürfnis geistiger, vielleicht auch körperlicher Vereinigung, welches die Einzelnen in Bewegung setzt. Ich glaube, die selbstlose Form der Liebe als Caritas braucht die Leidenschaft der Liebe als Eros. Die Liebe braucht diese Leidenschaft, um zu dem zu werden, was sie wesentlich ist. Die Macht der Vereinigung und das Streben danach, solche Verbundenheit in die Tat umzusetzen. Die Caritas-Liebe braucht die Eros-Liebe, um sich in Bewegung zu setzen und gerade durch diese Bewegung in Gott zu bleiben. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. So schlicht und einfach wird das an anderer Stelle im ersten Johannesbrief ausgedrückt, in der Sprache der Zeit, die die Schwestern verbirgt und alle, die sich nicht als Bruder bezeichnen lassen. Gemeint ist aber eine Geschwisterlichkeit über die Grenzen der biologischen Familie hinaus. Die Geschwisterlichkeit derer, die zu Christus gehören, der menschgewordenen Liebe. Und von hier aus die Geschwisterlichkeit aller Menschen und aller nichtmenschlichen Geschöpfe in der weltumfassenden Familie Gottes. Nicht Fußball vereint die Welt, wie wir, die wir Ballsport begeistert sind, anerkennen müssen. Es ist die Liebe, die Gott ist, die die Welt vereint. Die Liebe weist Menschen nicht an der Grenze ab. Sie öffnet Türen und reißt Mauern nieder. Sie rechnet nicht auf, weder in Geld und anderen Werten, sondern sie ist freigebig und fürsorglich. Die Liebe schaut nicht auf das Trennende. Sie sät keinen Hass. Die Liebe verbindet die Verschiedenen und lässt sie so bleiben, wie sie sind und sein wollen. In solcher Liebe zu bleiben, heißt sie auszuüben. Mit diesem Wort klingt zugleich an, dass es nicht so einfach ist mit dem Tun der Liebe. Ich muss das üben. Zum Glück ist es nicht Vollkommenheit, um die es dabei geht? Denn Gott ist die Liebe. Ich übe die Liebe. Liebe üben, dafür gibt es viele Trainingsplätze, von der Berliner U-Bahn als Fitnessgerät für radikale Freundlichkeit bis hin zu meinen Nachbarschaftsräumen, in denen ich Achtsamkeit und Fürsorglichkeit kultivieren kann. Von den Wahlverwandtschaften, Freundschaften und Kinships, die ich mitgestalte, bis hin zum Engagement für Nachhaltigkeit, eine in die Zukunft gerichtete, heute überlebenswichtige Form der nächsten und fernsten Liebe. Ich glaube, es ist das Üben der Liebe, welches aus der Ohnmacht und der Lähmung heraushilft, in die der Zustand dieser Welt so viele von uns immer wieder hineindrängt. Die dritte Strophe vom Bleiben wird ganz kurz. Gott bleibt. Im griechischen Text des Verses aus dem ersten Johannesbrief steht ein drittes Mal das Wort bleiben, vielleicht damit es niemand überhört oder überliest. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Dieses in der Übersetzung Luthers unsichtbare dritte Bleiben ist das wichtigste Bleiben. Gott ist die Liebe, die bleibt. Sie bleibt. Über Hass und Furcht, Resignation und Zweifel, Einsamkeit und Verbitterung hinaus. Wir müssen uns gar nicht so anstrengen für die Liebe. Sie war am Anfang und sie bleibt. Und wer in ihr bleibt, Sie wissen schon, Amen.